Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich bin Hannah, schön, dass ihr zuhört. Diese Folge soll sich um meine Texte im Laufe der Jahre drehen. Und zwar, wenn ihr meine Podcasts öfters hört oder mich auch einfach privat kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich sehr gerne schreibe. Tatsächlich, bevor ich krank geworden bin, viel auch eher in langen Geschichten. Dazu habe ich einfach den Faden immer noch nicht wieder so ganz gefunden. Ich habe immer wieder so Wellen, wo ich gerne auch wieder an meinen Geschichten schreibe, aber hauptsächlich sind es eher so kürzere Poetry-Texte. Und ich möchte in dieser Folge mal einen Überblick quasi geben. Also ich habe so grob aus jedem der letzten 4 Jahre tatsächlich einen Text rausgesucht, den ich gerne ganz oder in Teilen vorlesen würde. Und ja, ich sag auch einzeln zu den Texten noch ein bisschen was dazu. Und ich würde aber an der Stelle auch schon mal eine Art kleine Triggerwarnung aussprechen, weil, also ich versuche in die Podcast-Beschreibung so Timestamps zu machen, beziehungsweise ihr könnt wahrscheinlich nicht draufklicken, aber ihr könnt so dann halt bei der Zeit gucken, wo ihr hinspringen könnt, wenn euch ein Teil zu düster ist, weil ja, 2 Texte doch sehr, also sehr düster, sehr depressiv, sehr hoffnungslos sind. Also ich lese auch nicht alles aus diesen Texten vor. Ich habe mir so ein paar kleinere Teile rausgesucht, die ich vorlesen würde und ja, die einfach sehr gut auch ausdrücken, was ich zu dem Zeitpunkt, wie ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Aber ich konnte die Texte tatsächlich selbst auch eine ganze Weile nicht lesen. Ich habe tatsächlich, während ich das für die Podcast-Folge rausgesucht habe, zum ersten Mal wieder diesen einen Text nach über 2 Jahren gelesen, weil ich einfach wusste, so fuck, dieser Text ist hart depressiv, hart düster und das habe ich davor einfach nicht über mich gebracht, den nochmal zu lesen und deshalb, wie gesagt, ich setze Timestamps in die Podcast-Beschreibung, damit ihr auch Teile überspringen könnt und aber halt jetzt nicht doof da drin rumsuchen müsst, wo ihr hinspringen könnt. Und ich würde auch gleich einfach mal mit dem ersten Text starten. Bei dem habe ich leider kein genaues Datum, wann es war, aber es muss im Frühjahr 2019 gewesen sein. Und das ist so ziemlich genau eigentlich 1 Jahr, bevor ich abgerutscht bin, bevor ich gemerkt habe, so okay, kacke, da stimmt irgendwie was nicht. Und ja, ich bin im Juni 2020 bin ich in Therapie zum ersten Mal gegangen. Genau, also das ist ja auf jeden Fall noch lange, bevor ich wirklich mich mir selbst auch zugewendet habe. Und zwar erstmal ein bisschen den Kontext zu diesem Text. Wir mussten zu dem Zeitpunkt, also da war ich noch in der Schule, und da mussten wir eine Art große Hausarbeit schreiben sozusagen. Genau, zu irgendeinem Thema, was wir uns frei aussuchen konnten. Und also es konnte wirklich alles sein. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich finde allein die Themenwahl jetzt rückblickend schon sehr interessant, mich für das Thema entschieden, so ein bisschen darüber zu philosophieren sozusagen, was wäre, wenn Menschen nicht lieben könnten. Und ich bin in dem Text, ich bin in der Arbeit, habe ich mich einfach so ein bisschen so um die Frage rumbewegt, so wie die Menschheit oder die Menschen an sich wären, wenn sie nicht lieben könnten, und bin da zu dem Schluss gekommen eigentlich, dass wenn Menschen nicht lieben könnten, dann würden ihnen auch sämtliche andere Gefühle fehlen und eigentlich was so übrig bleiben würde, wäre so eine Gleichgültigkeit. Und das finde ich halt schon mies interessant, weil das in gewissem Sinne so meine noch nicht, auch von mir selbst noch nicht erkannte Depression von damals ist, dass ich einfach wenig nur noch gespürt habe, viel einfach gleichgültig war und ich mir aber nicht so richtig, ja, auch mir auch nicht richtig erlaubt habe, so zu bemerken, dass mir einfach viel gleichgültig ist und ja, mir selbst eigentlich auch eher eingeredet habe oder ja, ich muss es mir nicht mal einreden, weil ich ja es nicht richtig bemerkt habe, aber mir im Prinzip eingeredet habe, dass alles ja normal ist, dass alles gut ist. Genau, und diesen Text, den ich geschrieben habe, also so meine Inspiration damals war, dass es ja auch in der Gesellschaft jetzt heute, also während die Menschen lieben können, genau, das sollte eben so ein Text sein, der sich in unserer Gesellschaft abspielt, aber so mit Hinblick auf die Frage, was wäre, wenn Menschen nicht lieben könnten. Und genau, dieser Text, ich hatte den so ein bisschen als Inspiration, wenn man so im Zug sitzt und irgendwie sitzt da so jeder und macht so sein Ding und man kriegt eigentlich nichts wirklich voneinander mit. So jeder sitzt da so für sich alleine. Und so diese Inspiration kann ich schon auch sehr verstehen, warum dieser Text entstanden ist. Aber ich habe mir den nochmal, also natürlich, ich habe ihn mir nochmal durchgelesen, aber irgendwie auch schon vielen nochmal dran gedacht. Und Alter, dieser Text ist hart depressiv. Also dieser Text ist, ich finde es eigentlich voll heftig, dass ich da selbst nicht bemerkt habe oder auch die Menschen, die es gelesen haben. Aber ich meine, klar, ich habe halt auch eine Erklärung dafür geliefert, so warum ich diesen Text geschrieben habe. Aber ich frage mich, wie ich nicht merken konnte, dass es mir nicht gut geht. Weil irgendwie, ja, irgendwie ist da schon so viel zurückgeschluckte Emotionen, so viel weggepackte Gefühle, so viel, also ich habe es, glaube ich, irgendwo in dem Text ist es auch, dass es eigentlich eher so ein Funktionieren wie so Roboter ist. Und ich meine, das ist eigentlich genau das, was ich ganz viel auch von mir selbst immer geglaubt habe oder nicht geglaubt habe, das ist, was ich jetzt so rückblickend immer wieder so bemerkt habe, scheiße, ich funktioniere ganz viel einfach wie so ein Roboterchen und bin da immer noch nicht ganz raus, aber habe eben jahrelang viel einfach funktioniert und ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach diesen Text mal vor. Da sitzen sie, diese Masken, glatt gebügelt, ausdruckslos, scheinen nichts zu denken, nichts zu fühlen, sind zurückgezogen. Versteckt vor der Außenwelt, verborgen hinter Mauern, eingekerkert, eingesperrt, überwältigt, unterdrückt von sich selbst, dem eigenen Denken. Tragen nichts als Fassaden, ein standhaftes Trugbild, das sie immer mehr zu verstoßen droht, das sie einkerkert, einsperrt, überwältigt, unterdrückt. Ein Trugbild, dessen Verblassen sie fürchten, denn es wäre ja unangenehm zu zeigen, was dort vor sich geht, hinter diesen Masken, den Fassaden, den Mauern, dem Trugbild. Da ist zum Beispiel dieses Mädchen, Musik in den Ohren, den Blick starr gerichtet auf ihr Smartphone, fliegende Daumen, eine Nachricht versandt, schon kommt die Antwort, doch die mimische Reaktion bleibt aus. Sekunden später, die nächste Nachricht trifft ein und sie scheint recht amüsant zu sein. Krampfhaft versucht das Mädchen nicht zu lachen, versucht den Impuls einzukerkern, einzusperren, zu überwältigen, zu unterdrücken, doch die Maske versagt ihren Dienst. Gleitet beiseite, macht Platz für ein Kichern, das sich im verzweifelten Versuch, es zu ersticken, anhört, wie das Quieken eines Ferkels. Unangenehm hier so, die Fassung zu verlieren, lese ich im peinlich berührten Blick des Mädchens. Unangenehm, nicht mehr zu funktionieren plötzlich, menschlich zu sein. Ich kann es ihr nicht verübeln, sie ist nicht allein. Ist nicht die Einzige, die sich einkerkert, einsperrt, überwältigt, unterdrückt, tanzt auf einmal aus der Reihe und schon hält man sie für verrückt. Alle an diesem Ort sind ummauert, eingeschlossen in der Seifenblase des Trugbilds. Egal ob allein oder zu zweit, keiner ist in der Umgebung, nur in sich selbst. Diese zwei Anzugträger mit scheinbar gleichen Interessen reden seit Ewigkeiten über diverse Dinge, Geld und Finanzen, Profit, fachsimpeln, Wissen erklären, behaupten, scheinen sich zu verstehen und nutzen sich doch nur aus. Symbionten, die sich für Parasiten halten, nichts wollen als die eigene Langeweile, die Einsamkeit zu verdrängen. Denken, sie nutzen das Gegenüber nur aus, Hauptsache einem selbst geht es gut. Und dabei merken sie nicht, dass es ihrer beider Wunsch ist, der Einsamkeit zu entfliehen. Merken nicht, dass sie durch ihr Geschwafel über Geld und Finanzen und Profit beide profitieren. Sie verstricken sich in einem Trugbild, das sie selbst nicht durchschauen, tragen gewaltigere Masken, sind noch mehr eingekerkert, eingesperrt, überwältigt, unterdrückt und verstehen nicht, dass sie nur öffnen müssten, lieben müssten, um ihrer Einsamkeit zu entkommen. Doch stattdessen maskieren sie sich, verschwinden hinter ausdrucksloser Perfektion. Ach, was rede ich? Nicht sie maskieren sich, nicht sie verschwinden hinter ausdrucksloser Perfektion. Wir sind es, denn ich gehöre dazu, bin genau wie diese Masken, starre leer und glatt gebügelt ins Nichts, spiele in meinem Kopf den Moralapostel, der beurteilt anhand von Trugbildern, der interpretiert, überinterpretiert und dabei bin ich genau wie sie, eingekerkert, eingesperrt, überwältigt, unterworfen von der Macht der Robotergesellschaft. Ja, das war der Text, bevor ich wusste, dass ich depressiv bin, bevor ich es wirklich gemerkt habe. Und also ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Text nach wie vor. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so poetisch so einer meiner besten Texte, den ich je geschrieben habe. So für mein Gefühl zumindest. Also ich bin schon irgendwie so ein bisschen stolz auf den Text, muss ich sagen. Und das Ding ist auch, ich habe den, also wir mussten dann auch einen Vortrag halten und ich habe den dann noch bei einer anderen Gelegenheit auch nochmal vorgetragen. Also ich konnte den da dann auch auswendig und habe ihn halt auswendig vorgetragen. Und deshalb fällt es mir halt auch relativ leicht, den so betont zu lesen, weil ich ihn halt so auswendig konnte, dass ich ihn mehrmals auf einer Bühne vorgetragen habe. Der nächste Text, den ich vorlesen würde, der heißt Reflexion und ich habe den geschrieben am 12. Mai 2020. Da ging es mir schon offensichtlich nicht gut. Das war auch, ich bin im Juni zum ersten Mal in Therapie gegangen, also zu meiner ersten Therapiestunde. Genau, das heißt, es war so ungefähr einen Monat, bevor ich mit Therapie angefangen habe. Und ich habe tatsächlich zu diesem Text noch quasi die Originalaufnahme gefunden. Ich habe den nämlich damals auch schon gesprochen, aufgenommen. Und wenn es klappt, versuche ich die einzufügen, weil ich, also ich habe den Text damals sehr gefühlt. In gewisser Weise fühle ich ihn immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Deshalb würde ich versuchen, die Originalaufnahme sozusagen dort einzufügen. Also wundert euch nicht, wenn die Aufnahme irgendwie anders klingt, wenn meine Stimme vielleicht auch noch anders klingt. Es ist eine alte Aufnahme von vor 3 Jahren. In einem Spiegel bricht sich das Licht, reflektiert Formen und Farben, Ecken und Kanten, Rundungen, Biegungen, Kurven, vergisst auch die Schatten nicht. Der Spiegel spiegelt jedes kleinste Detail, gibt vermeintlich perfekt wieder, was ihm gegenübersteht, zeigt Glitzer und Glanz, aber auch Dellen und Makel. Ich suche nach meinem Spiegel, fand ihn noch nicht, entdeckte stattdessen ein Meer. Ein Meer, das mal Wellen schlägt und schäumt, das sprudelt, Sand aufwirbelt, trüb, undurchdringlich ist, in dem sich nichts spiegelt, weil es tost. Doch dann glätten sich die Wogen. In den Kräuseln der Oberfläche erkenne ich auf einmal die Reflexion meiner selbst. Verschwommen und unklar, verzerrt, verschoben, nicht bis auf den Grund gesehen. Doch ich spiegele mich, kann zumindest etwas erkennen. Und manchmal scheint der Ozean ganz still, klar und blau, spiegelglatt und die Spiegelung ist deutlich konturiert, wirkt so klar, so nah, greifbar. Und ich greife nach ihr, will sie halten, sie verstehen, noch besser sehen. Ich erkenne, was dort liegt, sehe mich, wirklich mich in dieser Reflexion, greife nach mir, will mich nicht wieder vergessen, verdrängen, verlieren. Doch meine Hand berührt das Wasser, durchbricht die Reflexion. Das Wasser kräuselt sich, schlägt winzige Wellen, die sich ausbreiten, mich wieder dazu verleiten, nicht mehr hinzusehen, nicht zu warten, bis das Meer wieder schweigt, ruht, mehr Sicht gibt. Stattdessen frustriere ich. Es hat schon wieder nicht geklappt. Die Oberflächenspannung wurde schon wieder durchbrochen. Mein provisorischer Spiegel zerspringt und vor lauter Frust schreie ich auf, schlage mit der flachen Hand ins Meer. Wogen türmen sich auf. Es brodelt und schäumt, ist unklar und trüb, sprudelt und tost, und wäre es ein echter Ozean, so würde ich diese Stimmung lieben, das Tosen und Brodeln, die Wellen, die fliegende Gischt. Doch das Meer ist dazu auserkoren, mein Spiegel zu sein, und wenn ich mich darauf besinne, ja, dann kommt es wieder zum Ruhen, tobt schwächer, wird sanfter, wird klarer. Und ich kann mich wieder sehen, weiß, dass ich nicht nach mir greifen sollte, Geduld haben sollte, mich zu erkennen, ohne festzuhalten. Ich weiß, ich darf nicht greifen. Jede Spannung meines Körpers, die Spannung meines Spiegels berührt, durchbricht sie, zerstört sie, wühlt auf. Ich weiß, ich darf nicht greifen wollen, darf nicht verkrampfen, darf keine Angst vor den Wellen haben, denn die Angst davor bringt die Wellen zurück. Keine Angst, sage ich mir, betrachte mich, bekomme plötzlich Angst, etwas zu entdecken und schlage zu. Das Wasser kräuselt sich, durchbricht die Reflexion. Oder diese Angst bleibt aus, doch leise, hartnäckig, hinterlistig schleicht sich die andere wieder an, die Angst, die Ruhe nicht halten zu können, und ich will sie halten, will sie nicht ziehen lassen. Und deshalb greife ich zu. Meine Hand lässt das Wasser kräuseln, das Bild verschwimmen, weil die Angst meine Hand greift und mein Spiegel ein wunderschöner, verdammter Ozean und kein glatter, fester Spiegel ist, verschwimmt der Blick, lässt mich frustriert, verwirrt, motiviert zurück. Also, was man ja in dem Text vermutlich hört, ist es mir damals sehr schwer gefallen, mich zu reflektieren und mich selbst wahrzunehmen. Was ja auch wirklich kein Wunder ist, wenn man mal bedenkt, dass ich ein Jahr vorher noch den Maskentext geschrieben habe und ja, da eigentlich meine ganzen Emotionen immer noch sehr weggepackt habe und mich in gewisser Weise eingekerkert, überwältigt, nee, eingekerkert, eingesperrt, überwältigt, unterdrückt von der Macht der Robotergesellschaft gefühlt habe und ja, mich eigentlich selbst zum Roboterchen gemacht habe und ja, meine Emotionen nicht richtig wahrgenommen habe. Und dann ist ja irgendwie logisch, dass ich nicht von, also ich weiß nicht, im Anfang März hat es angefangen, dass ich, also dass so meine Selbstzweifel, meine Traurigkeit, all meine Emotionen irgendwie so angefangen haben, sich einen Weg rauszusuchen. Und der Text, also der Reflexionstext, ist ja dann Anfang Mai entstanden. Und ist ja irgendwie logisch, dass ich da dann noch nicht so super gut mich wahrnehmen konnte, wenn ich eigentlich erst seit 2 Monaten nach mehreren Jahren versucht habe, mich wirklich zu fühlen. Und da habe ich auch noch sehr, sehr viel versucht, das über meinen Kopf zu machen und nicht direkt über meine Emotionen. Und in gewisser Weise kann ich diesen Text schon auch noch sehr fühlen, weil ich schon auch merke, manchmal fällt es mir total schwer, so die Verbindung zu mir selbst zu finden. Und ja, gerade, also manchmal weiß ich so, okay, da ist was in mir, was eigentlich raus möchte, was gesehen werden möchte, was, ja, wo es gut wäre, wenn ich mich dem zuwende, aber dann ja, habe ich irgendwie entweder Angst davor, mich dem zuzuwenden, oder was bei mir tatsächlich auch immer noch so ist, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, alleine, wenn niemand irgendwie dabei ist und mich da sozusagen begleitet, zu weinen. Das kann ich irgendwie immer noch nicht wirklich, außer in manchen Fällen schon, aber selten. Und also ich kenne so dieses Gefühl schon noch so, da ist irgendwas, ich will es greifen, ich will sozusagen in diesen Spiegel sehen und dann will ich danach greifen und es entgleitet mir eigentlich erst recht, wenn ich danach greifen will, und ich muss eigentlich eher warten, bis es so von sich aus, so aus mir rauskommt, bis die Wogen sich sozusagen wieder geglättet haben. Genau, aber ja, wie gesagt, damals war dieser Text sehr, irgendwie auch voll der wichtige Text für mich, weil ich gemerkt habe, boah, es fällt mir richtig schwer, mich zu reflektieren, mich zu sehen, mich wirklich wahrzunehmen. Und ja, das ist irgendwie dann, also da haben dann halt auch die Jahre Therapie definitiv sehr viel geholfen und sehr, sehr viele Gespräche mit Zoe haben auch sehr, sehr viel geholfen. Und mittlerweile auch viele Gespräche mit anderen FreundInnen. Der nächste Text, den ich vorlesen möchte, in Auszügen, er heißt Unten. Und ist am 24.12.2020 entstanden, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach dem letzten Text jetzt. Und das war auch ganz kurz, bevor ich zum ersten Mal in die Klinik gegangen bin. Also da ging es mir wirklich dreckig. Das ist einer der Texte, bei dem ich empfehlen würde, wenn es dir nicht gut geht, den vielleicht, also vielleicht findest du so ein bisschen Komfort darin, dass es anderen Menschen auch so ging oder geht, aber ja, ich würde vielleicht trotzdem empfehlen, den eher zu skippen. Der ist nicht schön. Der ist wirklich nicht schön und auch sehr viel, sehr düster, sehr viel mit Selbstverachtung auch einfach vollgepackt und auch einfach so diese ganze Hilflosigkeit, die so eine Depression mitbringt. Ich finde es irgendwie, also ich kann daran wieder ziemlich gut sehen, so wie scheiße es mir ging, weil, also es geht mir schon auch manchmal noch echt dreckig, aber nicht so, nicht in diesem Ausmaß, wie es dieser Text entstanden ist. Das ist wirklich, also das tut mir selbst irgendwie weh, das zu lesen, wie schlecht es mir ging. Genau, ich würde vielleicht doch noch ganz kurz den Kontext ein bisschen größer erklären. Also wie gesagt, das war ganz kurz, bevor ich zum ersten Mal in die Klinik bin. Zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass ich in die Klinik komme. Es war, glaube ich, nur noch kein Datum fest gemacht. Also wie gesagt, es war am 24.12. Es war dann abends. Also wir haben da ja, also meine Familie hat Heiligabend gefeiert. Und dann habe ich den Text abends, glaube ich, noch geschrieben. Ah, nee, doch nicht. Obwohl, ich glaube, ich habe ihn abends noch geschrieben. Also nachdem quasi das Fest vorbei war. Aber an dem Abend davor, am 23.12., das weiß ich auch noch, das war, da war ich bei Zoe und mir ging es so schlecht. Also wir haben da eigentlich noch versucht, Pralinen zu machen, um die an Menschen zu verschenken. Und ich weiß nicht mal mehr wirklich, was es war, aber mir ging es so schlecht. Wir waren irgendwie nachts um 11:30 oder so, waren wir immer noch daran zu versuchen, Pralinen zu machen, weil wir sie irgendwie noch fertig kriegen wollten, aber irgendwie ging es nicht und ich musste mich irgendwie auch mehrmals übergeben, weil es mir so, also emotional so schlecht ging. Und dann kam irgendwie mitten in der Nacht noch mein Vater und hat mich abgeholt und ich habe dann doch zu Hause geschlafen. Also es war eigentlich der Plan, dass ich bei Zoe schlafe. Und ich habe dann auch bei meiner Mutter im Bett geschlafen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, weil es mir so dreckig ging und am Tag danach ist dieser Text eben entstanden. Und also das ist wirklich ein ganz schöner Tiefpunkt. Wie gesagt, überspringt bitte den Text, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr glaubt, das könnte besser für euch sein. Es fühlt sich komisch an. Komisch betäubt, komisch leer, komisch. Diese Traurigkeit drückt mich nieder, macht mich klein. Sie macht mich nackt und hilflos und packt mich gleichzeitig in Watte. Watte, die mich nicht auffängt, mich nicht weich umwebt, sondern die mich erdrückt, erstickt. Ich sehe draußen das Leben weitergehen. Ich sehe, dass eigentlich doch gar nichts schlimm ist. Ich sehe mich selbst lachen, meine dieses Lachen, aber irgendwo halt auch nicht. Irgendwo ist dieses Lachen eine Fassade. Irgendwo dahinter wächst dieser beige, hässliche Klumpen an Traurigkeit in meinem Brustkorb. Irgendwo schreit es in mir, dass diese Gefühle raus wollen, dass ich etwas zerschlagen will, dass ich jemanden anschreien will, dass ich all die Flüssigkeit in meinem Körper herausweinen will. Dass mich jemand halten soll, dass mir jemand dieses Gewicht nehmen soll, das all meine warmen Emotionen träge macht. Träge, müde, erschöpft, eingepackt in Watte. Jemand sagt etwas, ich nehme es wahr, ich gehöre zum Gespräch, aber irgendwie bin ich nicht Teil davon. Ich spiele mit meinen Geschwistern Ball, lache mit ihnen, freue mich, wenn ich den Korb treffe, aber irgendwie bin ich nicht wirklich Teil davon. Ich weiß, ich gehöre dazu. Ich weiß, sie wollen mich dabei haben. Ich werde geliebt. Aber diese ekelhafte Watte zieht Energie aus diesem ekelhaften Klumpen. Der Klumpen sieht lehmartig aus, aber er lässt sich kaum auseinanderziehen. Wenn er einmal gebrochen ist, fügt er sich nahtlos wieder zusammen. Er ist zäh, gräbt sich in mich, breitet sich aus wie ein Geschwür, gehört nicht zu mir, aber macht mich zu seinem Besitz. Er nimmt es sich heraus, all die kleinen Unsicherheiten, die ich habe, in sich aufzunehmen, sie größer und größer, schwerer und schwerer, erdrückender und erdrückender zu machen, raubt mir meinen Wert, raubt mir mein Selbstvertrauen, schreit mich an, ich könne nichts, sei nur eine Last, will mir weismachen, ich hätte die Liebe, die ich erfahre, nicht verdient. Ich sei doch nur ein Parasit, der anderen die Energie raubt und ihnen nichts als Leid bringt. Und die Watte, die mich umgibt, zieht all ihre Existenz aus dem Klumpen, projiziert meine Unsicherheiten nach außen, lässt mich Indizien dafür interpretieren, dass ich nicht nur denke, unsicher sein zu müssen, sondern dass ich allen Grund dafür habe, dass es Fakten sind, die mich unsicher werden lassen, Fakten anstatt Unsicherheit. Dass ich wertlos bin, dass ich schuld am Leid anderer bin, dass ich schlecht bin. Jedes Wort, jede Tat wird von der Watte verdreht, so verdreht, dass ich sie gegen mich selbst wenden kann. Mein Ohr für Kritik ist sperrangelweit offen, während mein Ohr für Lob ein winziger Eingang ist, der von der Watte versperrt wird. Diese verdammte Watte, die alles ins Negative dreht. Ich könnte schreien. Ich will diese Watte nicht, will diesen Klumpen nicht, will doch verdammt nochmal einfach nur glücklich sein. Und mich packt die Wut. Wut, die eigentlich gegen dieses körperlose Geschwür gerichtet ist, das mich zerfrisst. Wut, die aber dann letztendlich doch mich selbst trifft. Ich schaffe es nicht, glücklich zu sein. Ich schaffe es nicht, mir diese Unsicherheiten zu nehmen. Weil, komm schon, Hannah, versteh doch endlich mal, dass nichts so schlimm ist, wie du es machst. Ich bin diejenige, die es schlimm macht. Niemand sonst verurteilt mich so sehr wie ich selbst. Also hör doch einfach auf, dich selbst zu verurteilen, dich selbst schlecht zu machen. Stell dich nicht so an, sei nicht so arrogant. Du wirst von anderen für manche Dinge beneidet. Ja, und da ist sie wieder, die Macht dieses verdammten Klumpens. Es kotzt mich an, diese ständige, wirklich beinahe durchgehende Niedergeschlagenheit, dieses ständige Wahrnehmen wie durch Watte, diesen Verlust von mir selbst, weil ich doch selbst eigentlich so viel glücklicher bin. Aber ich bin eingesperrt. Es fühlt sich ehrlich so an, als wäre ich eingesperrt, eingeschlossen in diesem Klumpen lehmiger Traurigkeit, die mich zerfrisst, mich immer mehr einengt, mir in ganz dunklen Momenten die Angst aufhalst, verloren zu gehen. Und das macht mich wütend. Ich drehe mich im Kreis. Mal wieder, wie immer. Ich drehe mich im Kreis, denke wieder und wieder denselben zermürbenden Mist, denke ihn nie zu Ende, komme nie aus der Abwärtsspirale heraus, sondern schraube mich tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Fuck. Nicht mehr lange und ich werde sicher aufgefangen, stabilisiert, kann wieder nach oben klettern. Aber jeder Tag bis zu diesem nicht mehr lange ist ein Kampf. Ein Kampf, nicht noch tiefer zu rutschen, mich nicht noch mehr in Grübelschlafen zu verheddern, nicht noch mehr Opfer meiner eigenen Gedanken zu werden. Jeder verdammte Tag ist ein Kampf. Ja, das war der Text, den ich ganz lange nicht angeschaut habe, der ganz viel mit Selbstverachtung zu tun hat, der ganz viel auch so dieses Gefühl, dass ich da auch sehr viel hatte, dass ich irgendwie wie so, also jetzt nicht im so besessen im Sinne von, ich bin von einem Dämon besessen, aber halt so, ich hatte das Gefühl, da ist einfach wie so ein Parasit in mir, der mich so innerlich zerfrisst. Und das kommt tatsächlich in den nächsten zwei Texten auch noch wieder vor. Also der nächste Text jetzt, in dem Teil bekommt man es nicht so richtig mit, dass es da auch um dieses Parasitengefühl geht sozusagen, aber der ist am 18.04.2021 entstanden. Das war ein Monat, nachdem ich das erste Mal aus der Klinik entlassen wurde. Also so ungefähr 4 Monate, nachdem der Untentext, der jetzt eben kurz davor war, entstanden ist. Ich hatte in der Klinik so erste Erfahrungen so mit Selbstliebe, mit mehr meine Emotionen spüren. Ich weiß nicht, ich hatte in der Klinik beim ersten Mal auch schon echt viele schöne Erfahrungen, aber bin halt nach 9 Wochen wieder gegangen, was definitiv zu kurz war, weil ich mein Abi fertig machen wollte. Und ja, als ich diesen Text geschrieben habe, war ich eigentlich voll im Abi-Stress, weil so 2-3 Wochen später die schriftlichen Prüfungen waren. Und ich habe mich irgendwie verzweifelt daran festgeklammert, so von wegen, boah, jetzt muss es mir aber ja gut gehen, weil ich war ja jetzt schon in der Klinik. Und habe aber eigentlich gemerkt, so, kacke, nee, es geht mir nicht wirklich besser. Ich finde, in dem Text ist schon auf jeden Fall so ein bisschen mehr Gnädigkeit mit mir selbst drin, so ein bisschen mehr Selbstliebe würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber ja, so ein bisschen mehr Verständnis für mich selbst auf jeden Fall auch und nicht nur so diese ganz starke Wut gegen mich selbst. Ja, aber er ist immer noch eher düster, würde ich sagen, und spiegelt auch relativ gut, finde ich, wieder, wie sich so meine Depression anfühlen kann. Die Zunge klebt am Gaumen, der Blick ist starr. Ich weiß nicht, wohin mit mir, weiß nicht, wie ich dieses Loch in mir stopfen soll. Dieses Loch, das mein Brustbein hinabläuft, ein Hohlraum gefüllt mit Leere. Eigentlich liegen dort Liebe und Vertrauen, doch heute scheinen sie ausgeflogen zu sein. Hinterlassen dieses schmerzende Vakuum, das so deutlich zeigt, dass etwas fehlt. Das Gemeine ist, mein Kopf weiß, dass ich liebenswert bin. Immer wieder sage ich mir, es ist alles gut, ich bin wertvoll, ich werde geliebt und ich liebe mich selbst. Und ich glaube mir diese Sätze, bin rational davon überzeugt, dass sie wahr sind. Aber emotional? Nichts. Da gähnt diese Leere in meinem Brustkorb, macht mich müde, macht mich erschöpft, zehrt mich aus und verspottet mich, dass ich mir nur noch so oft einreden kann, genug zu sein. Ich bin es ja doch nicht. Bin ja doch nur ein jämmerlicher Haufen, der durch Zufall geliebt wird, ohne wirklich liebenswert zu sein. Kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Ich hatte ja gerade gesagt, dass dieser Text irgendwie schon so ein bisschen mehr Gnädigkeit mit mir hat und dass dieser Text schon so ein bisschen mehr Richtung Aufwärtsweg zeigt, als jetzt der Untentext, den ich davor hatte. Ich finde, in dem Ausschnitt, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, merkt man das kaum. Also da gibt es vielleicht andere Stellen in dem Text, die besser noch so ein bisschen diese Hoffnung zeigen würden. Aber ja, ich hatte mich trotzdem dafür entschieden, den Teil vorzulesen. Aber bei dem merkt man kaum, was ich eigentlich gerade meinte, dass schon so ein bisschen mehr Gnädigkeit irgendwo mit mir da ist. Der nächste Text ist jetzt fast ein Jahr später dann. Ich war in der Zwischenzeit nochmal in der Klinik, diesmal für 4 Monate und das war dann auch deutlich effektiver, würde ich sagen. Und genau, also ich habe das Abi irgendwie überlebt und dann bin ich in die Klinik gegangen und dort habe ich tatsächlich auch kaum Poetry geschrieben. Ja, und ich bin dann nach Berlin gezogen und habe dort ein bisschen gejobbt und ja, dachte eigentlich auch, dass ich dort vielleicht so zumindest für eine Weile mal Fuß fassen werde. Ich bin dann aber auch nach 4 Monaten wieder kurz nach Hause und habe dann reisen gegangen, weil es mir einfach in Berlin auch überhaupt nicht gut ging und es sozial ziemlich schwierig war, dort irgendwie Anschluss zu finden, für mich zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber diesen Text, den ich jetzt geschrieben habe, der jetzt als nächstes kommt, hat auch wieder das Bild des Parasiten drin und der ist am 20. Januar 2022 entstanden. Und da finde ich es irgendwie voll schön, weil, also ich weiß nicht, wie sehr man das auch nur aus den Ausschnitten merkt. Den Text habe ich jetzt tatsächlich ganz drin, der ist nicht so lang. Aber ich habe das Gefühl, so von Text zu Text ist zwar so dieses Bild von irgendwas bewohnt mich, zerfrisst mich innerlich, macht mich innerlich irgendwie kaputt, ist zwar da geblieben, aber allein das Bild wandelt sich und irgendwie auch so meine Sprache, wie gnädig ich mich mit mir bin. Und ich finde, man merkt eben irgendwie auch, dass so sich meine Selbstliebe auch aufbaut, selbst wenn es mir in den Momenten auch immer noch tendenziell eher schlecht ging, als ich die Texte geschrieben habe. Genau. Blume und Gift heißt der Text. Es ist Gift, das in meinen Adern fließt. Zähes, hartnäckiges Gift, das in mir kleben bleibt, das Milliliter für Milliliter herausgesaugt werden muss, das sich vermehrt, verdichtet, sich verschlimmert, je weniger ich es beachte. Gift, das durch meine Adern fließt. Ich fühle mich wie ein Schimmelpilz, der alle, die ich liebe, heimlich befällt, der sie einlullt, einhüllt, in sie hineinkriecht, ihre Energie zieht. Und gleichzeitig jubelt es in mir. Ich bin eine Blume, duftend und blühend und wunderschön. Eine Blume, die regelmäßiges Gießen braucht, die Sauerstoff braucht, Licht braucht, Gesellschaft braucht, Zuwendung und Geduld braucht. Eine giftige Blume, höhnt es in mir. Eine Blume, die all die Nährstoffe aus dem Boden zieht, die jeden versenkt, der sie zu lange berührt, die Bienen und Wespen mit Giftstoffen lähmt, die das Licht in sich aufsaugt, andere ausraubt, die Energie klaut. Ja. So eine Giftblume sitzt vielleicht in meinem Kopf, eine Giftblume, die mich glauben lässt, ich sei das Gift. Ich sei es, die andere zum Schimmeln bringt, die Gift versprüht, die hässlich anzusehen ist, die niemand bei sich haben will. Und dabei weiß ich wohl ganz genau, dass ich eine liebliche Blume bin, eine starke, schöne, sonnige Blume, die Freude bringt, die Freude ist und in deren Zellen noch hartnäckig das fremde Gift sitzt. Also ich finde, in dem Text ist irgendwie schon mehr so die Trennung dazwischen, was ist Krankheit und was bin ich. Also das ist irgendwie schon so ein bisschen klarer gefasst, auch wenn es natürlich immer noch irgendwie sehr giftig gegen mich teilweise ist. Genau. Und also ich meine, es ist schon auch immer noch so, dass ich teilweise sehr giftig zu mir bin und dass ich mich nicht so gut behandle, wie ich es verdiene, von mir behandelt zu werden. Und das hört man schon auch ein bisschen in dem nächsten Text. Natürlich hört man da sehr auch raus, dass es mir immer noch nicht gut geht. Aber ja, ich weiß nicht. Also der Text ist jetzt erst vor kurzem entstanden, am 12.04.2023. Ja, aber ich finde, der Text hat schon sehr, sehr viel mehr Sanftheit. Und irgendwie so, ja, Sanftheit trifft's eigentlich ziemlich gut. Das ist auch der letzte Text, obviously, den ich vorlese. Das war ja erst vor kurzem. Und er heißt, was sie sagen. Weißt du, du glaubst so viel. Du glaubst so viel, was sie über dich sagen, auch wenn es manchmal nicht mal so gemeint ist. Du glaubst so viel von ihren Blicken, ihrer Stimmlage, ihren klitzekleinen, beinahe unbemerkten Reaktionen. Glaubst, das seien ihre leisen, versucht versteckt gehaltenen Arten, auszudrücken, dass du schlecht bist, dass sie dich nicht mögen. Dass sie finden, du seist dumm, ein Nichtsnutz, komisch, dämlich, schlecht, hässlich, langweilig, uninteressant und allem voran definitiv nicht gut genug. Du glaubst ihnen all das einfach nur, weil sie schauen, weil sie atmen. Du glaubst ihnen all das. Und dann glaubst du, wenn jemand dir was rät, sei genau nur das richtig und was immer du dachtest, ist jetzt falsch. Du glaubst dir selbst nicht mehr, dass deine Meinungen einen Grund haben, glaubst dir selbst nicht mehr, dass du dich kennst. Du traust dir nicht, ihren Rat einfach nur als Rat zu sehen, denn was sie sagen, muss doch richtig sein und was du sagst, demnach falsch. Du glaubst ihnen so viel und dir so wenig. Du glaubst, sie wüssten, was gut und was schlecht für dich ist. Glaubst, sie wüssten, wie du zu leben hast. Glaubst, ihre Meinung wäre höher als deine. Und dabei hat deine Meinung, dein Gefühl, deine Intuition so viel Wert. Selbst wenn es nicht immer stimmt, was du aus dem ersten Impuls heraus fühlst, was wäre denn, wenn du dem mal traust? wenn du dem traust, was sich in dir regt, wenn du alles lieb abnickst, wenn du nicht sekündlich die Meinung in deinem Kopf änderst, weil jemand anderes ein schlüssiges Argument bringt. Was, wenn du dir zuhörst? Du glaubst so viel von dem, was sie sagen, und so wenig von dem, was du selbst sagst. Doch in manchen Dingen ist es genau umgekehrt. In manchen Dingen glaubst du so viel, was sie dir irgendwann mal, subtil oder direkt, sagten, was du dir jetzt nur noch selbst sagst, während alle anderen dir das Gegenteil vermitteln wollen. Denn wenn es etwas Gutes ist, kannst du es nicht hören. Vielleicht, weil es zu sehr weh tut, dran zu denken, es könnte irgendwann zurückgenommen sein, sich als schlechter Scherz entpuppen. Aber, meine Liebe, glaubst du wirklich so viele Scherze mit dir? Glaubst du wirklich, sie alle meinen es nicht ernst, wenn sie dir sagen, dass sie dich lieben, dass sie dich mögen? Glaubst du, sie sagen alle nur, du seist nett, weil du keine Probleme machst? Nein, meine Liebe, sie sagen es, weil es stimmt. Haller sagt ganz richtig, deine Mama hat recht, wenn sie sagt, du bist schön genug, du machst das schon richtig. Den Fehler, den du suchst, den gibt's nicht, den gibt's nicht. Und genauso könnten wir auch sagen, sie hat recht, wenn sie sagt, du bist gut genug, du musst nicht interessanter sein, du musst nicht perfekt sein, wie du aus dem Herzen raus bist, ist genau richtig. Oder sie hat recht, wenn sie sagt, du machst genug, du brauchst dich nicht kleiner zu machen, als du bist, du darfst stark und du darfst schwach sein. Sie alle meinen es, wenn sie sagen, dass sie gerne Zeit mit dir verbringen. Sie meinen es, wenn sie sagen, du bist eine gute Freundin, eine tolle Schwester, eine gute Zuhörerin, ein guter Mensch. Sie meinen es, wenn sie sagen, du schreibst schön, du singst schön, du bist schön, du strahlst schön. Sie meinen es, wenn sie sagen, du hast ein liebevolles Herz. Sie meinen es, wenn sie sagen, sie fühlen sich wohl bei dir. Sie meinen, dass du gut bist, dass du genug bist, dass du dir vertrauen darfst, dass du deinen Stärken vertrauen darfst, dass du darauf vertrauen darfst, geliebt zu sein. Und du bist nicht die Lieblingsperson von jedem, so viel ist klar. Und doch hinterlässt du Eindruck bei Menschen, die du selbst auch magst. Eigentlich Wildfremde, die dir sagen, du bist wundervoll und sehr lieb und sie mögen es, mit dir Zeit zu verbringen, die dir sagen, du bist mutig und stark und es ist schön, sich mit dir zu unterhalten. Es gab zweimal eine ganze Gemeinschaft, die traurig war, als du gingst, weil sie dich so gerne mochte. Und eben diese Gemeinschaft hat dich darin bestärkt, dass du genug und gut bist, die dich als liebevollen Menschen gesehen hat, als strahlende Sonne. So viel wurde dir aus dem Herzen zurückgemeldet. Und so viele haben sich dann gefreut, dich wiederzusehen. Sie schließen dich glücklich in ihre Arme. Sie freuen sich, dass du bei ihnen bist. Deine kleine Cousine kräht freudestrahlend, dass du da bist. Du wirst so sehr geliebt. Glaub ihnen das, meine Hannah. Glaub ihnen nicht alles, was sie sagen. Glaub ihnen nicht, wenn sie dir direkt oder indirekt sagen, du seist nicht genug und müsstest alles anders machen. Glaub ihnen das nicht. Aber glaub ihnen all die Worte, die dich vor Stolz leise lächeln, vor Dankbarkeit deine Augen tränen lassen. Glaub ihnen die Dinge, die dir selbst gefallen, wenn man sie von dir denkt, selbst wenn du es selbst noch nicht spüren kannst. Glaub ihnen, wenn sie aus dem Herzen sprechen und umarmen und küssen und lieben. Glaub ihnen, dass das nicht irgendeine Version von dir gilt, die du spielen könntest, sondern ganz und in echt, ganz und gar, dir und deinem Herzen. Ja, also man merkt vielleicht, in diesem Text steht gar nicht mehr so sehr das Depressive dann im Vordergrund, sondern da ist es eher das Soziale, die Frage nach der Identität mal wieder, die Frage danach, was ich mir selbst glauben kann, inwieweit ich mir selbst vertrauen kann. Genau, und ja, ich finde diesen Text gerade im Moment sehr stimmig für mich, der fühlt sich sehr schön an für mich. Das war's jetzt erstmal mit meinen Texten. Also so klar, es gab noch mehr Texte zwischendrin, aber das sind jetzt mal die Texte, die ich rausgesucht habe. Und ich hoffe, ihr habt einen interessanten Einblick vielleicht bekommen, wie es in mir über die Jahre hinweg aussah. Klar, das sind alles nur Momentaufnahmen, das sind alles nur Aufnahmen, in denen ich geschrieben habe. Aber ja, ich finde, es ja, drückt irgendwie voll schön so diese Entwicklung aus. Und ja, es ist für mich irgendwie schön und schmerzlich zugleich, das so das so aneinander zu reihen, weil ich halt gemerkt habe, boah, irgendwie, also erstens, ich bin schon echt lange am Kämpfen, hatte schon viele Tiefs und zwischenreihen eigentlich kaum richtige Hochs, aber ich finde es irgendwie total schön, weil ich daran irgendwie, zumindest ich selbst merke daran sehr, wie viel ich schon gewachsen bin und wie viel freundlicher ich mit mir selbst sein kann und ja, wie viel besser ich mich eigentlich spüren und wahrnehmen kann als jetzt so in den ersten beiden Texten oder ja eben wie viel gnädiger ich jetzt mit mir bin als in den paar Texten jetzt vor dem letzten Text. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ja, konntet ihr auch in dem Sinne ein bisschen was mitnehmen, dass so eigentlich wieder so, dass Heilung ein Prozess ist, dass es alles ganz schön lange geht oder lange gehen kann. Es gibt definitiv auch Menschen, die sehr viel schneller aus einer depressiven Episode rauskommen, die sehr viel ja, schneller ihre psychischen Krankheiten überwinden können. Aber ja, es kann auch lange gehen, es kann auch sich über viele Jahre hinwegziehen und ja, viele Facetten dabei auch haben. Und es fühlt sich manchmal für mich an, als wäre immer noch alles gleich, als würde es mir immer noch gleich schlecht gehen. Also in meinen Tiefpunkten denke ich immer wieder so, oh, es hat sich ja gar nichts verbessert. Aber gerade an diesen Texten merke ich so, doch, es hat sich einiges verbessert, es hat sich einiges getan. Und das ist für mich irgendwie sehr schön zu merken. Und vielleicht auch für Leute, die gerade eher in einer Phase sind von den ganz düsteren Texten. Vielleicht habt ihr sie ja übersprungen, aber ja, dass es weiter rausgeht. Selbst wenn ich noch nicht ganz draußen bin, so, ich bin trotzdem weiter auf dem Weg nach draußen. Und ich glaube, das kann ziemlich schön sein, das zu hören. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Das ist irgendwie, ja, es ist schon irgendwie auch ein mutiger Schritt für mich, finde ich, so viel von meinen Texten zu zeigen. Ich meine, ich habe ja ab und zu schon Teile meiner Texte gezeigt, also hochgeladen, beziehungsweise auch ausgewählte Texte ganz hochgeladen. Aber das ist jetzt auch irgendwie nochmal ein Schritt, etwas zu teilen, was ich eigentlich viel auch hauptsächlich für mich selbst geschrieben habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.